Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Dinge von Interesse. Eigentlich ist es hier sowas wie ein Mikrofontest, weil ich habe mir einfach so ein kleines neues mobiles Aufnahmegerät gekauft, so einen neuen kleinen handlichen Zoom und wollte ihn mal ausprobieren, wie so die Qualität ist und weil es auch im Moment zu warm ist, sich so richtig an den Rechner zu setzen und ans Mikrofon. Und dann ist es heute der heißeste Tag, also bisher der heißeste Tag des Jahres, so also wisst ihr wahrscheinlich schon wann. Das hier aufzeichne. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, aber da brauchst du ja schon, nimm mal ein paar Minuten auf, guck mal, hörst dir mal an. Vielleicht hast du ja was du veröffentlichen kannst. Und dann dachte ich so, aber was könnte ich denn mal reden? Ne? Und könnte ich über die Hitze reden? Mich darüber beschweren, dass es mir unheimlich warm ist. Und ich glaube, das wird immer wärmer werden. Ja? Wenn ihr das im Hintergrund hört, ihr wahrscheinlich gerade das Summen eines Ventilators. Das muss ich, bitte ich zu entschuldigen, aber es geht einfach nicht ohne. Es ist jetzt auch, es ist noch nicht mal 11. Es ist wirklich gruselig. Also es wird, neben der Wärmepumpe wird es wohl jetzt auch eine Klimaanlage werden. Ja, über was könnte ich mal reden? Ich habe vorhin auf Blue Sky habe ich einen Post abgesetzt, mit einem Bild von meinem Star Trek Post, habe ich ein Bild von der Kelvin Timeline, von Abrams Kelvin Timeline, ein Bild gepostet und darüber geschrieben, ich mag die ganz gerne. Ne? Und dann passiert mir das, was immer passiert, darunter schreiben dann ein paar Leute, immer, but why? But why? Und das höre ich tatsächlich immer. Immer wenn ich sage, auch ich mag ja die Kelvin Timeline und so, also ich hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt einen vierten Teil gebraucht, aber wäre okay gewesen, aber ich mag die schon. Und dann kommen immer Leute zu mir und sagen, aber warum? Und warum? Und vor allen Dingen, du magst doch sonst auch so nicht alles so an U-Track. Ich habe immer so bei dir gedacht, du würdest das auch eher nicht so toll finden. Ja, ich bin natürlich auch eher so ein 90s-Kid und ich bin dann so der Typ, dem halt die Böhmann-Ära halt gut gefällt. Und 80er, 90er Jahre Star, also eigentlich 60er bis 2000er Star Trek, also halt Old-Track, wie es heute so schön heißt. Aber ich habe auch einen Crush oder einen Softspot auf die Kelvin-Timeline. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil sie inhaltlich die großartigsten Filme aller Zeiten sind, aber vielleicht haben die mich auch richtig erwischt, weißt du, als der erste Film rauskam 2009, da war ich schon so über die Ankündigungen gehypt damals, der wurde ja so ein Jahr vorher angekündigt, dann gab es auch so ein Teaser-Video, wo man so eine auf der Erde befindliche Enterprise gesehen hat, die da gerade im Bau war, ich weiß noch, wie damals Diskussionen waren, warum wird die auf der Erde gebaut und so, naja, es sollte halt zeigen, der Film ist in the making, wie die Enterprise in the making ist und so halt, ne? Und da, von da an war ich schon so ein bisschen gehypt, weil es waren ja so die Star Trek-losen Jahre halt, ne? Doctor Who-Fans wissen mehr. 2005 war es dann halt vorbei mit der Archer Prize und dann war ja erstmal ein paar Jahre nichts, was Star Trek anging, zumindest so was Film und Fernsehen anging. Und da plötzlich wird so ein High-Budget-Kinofilm angekündigt halt, ne? Also der wahrscheinlich teurer war als drei Star Trek-Filme davor zusammen und so halt, ne? Und J.J. Abrahams, ja, steht so für Action und so und oder halt nur so große Filme halt, also zumindest optisch. Und ja, und ich war im Hype und so. Und ich habe mir gedacht, ja, so, okay, da war das Ding mit, wir holen Kirk auch wieder und besetzen ihn neu, auch für mich noch nicht ganz so, sie holen es immer wieder raus und so, diese Timeline war noch nicht ganz so ausgelutscht. Ich weiß noch damals, als sie Discovery beworben haben, 10 Jahre später mit, es spielt irgendwie kurz vor Kirk irgendwie. Und ich immer die Witze gemacht habe, es spielt 5 Minuten vor Kirk und so halt. Aber hier war das für mich noch okay. Es war noch nicht so ausgelutscht, dass man später sich immer wieder auf diese Zeit referenziert hat. Und ich war halt mit Kumpels im Kino, ich war mit vielen Kumpels tatsächlich im Kino. Was mir in den 90ern nicht so vergönnt war, da war ich häufig alleine so im Kino, in Star Trek-Filmen. Und tatsächlich habe ich dann so tatsächlich wirklich Freunde gefunden, mit denen ich mir auch die Abrams-Filme angucken konnte. Und ich weiß noch, wie wir im Kino saßen und den Film einfach gut unterhalten haben. Natürlich hat der Film Logiklöcher, da kannst du einen Warbird durchschieben und so. Das ist mir auch alles schon klar. Aber allein auch Leonard Nimoy nochmal als Spock zu sehen und einen sehr spielfreudigen Cast, der seine Rollen halt gut macht. Und das ist, glaube ich, für mich das, was mir in der Kelvin-Timeline am besten gefällt, dass die Darsteller einfach gut in ihren Rollen sind, gut reinpassen und für mich einfach wirklich, die sind eine perfekte Auswahl gewesen. Also ich fand die alle toll. Ich habe mich auch nie großartig darüber aufgeregt, über dieses, oh, Spock küsst Uhura-Ding oder so. Ich fand das total, ich finde auch die haben gut zusammengepasst und so. Ich fand Chris Pine hatte auch von Anfang an, habe ich so einen Kirk in ihm gesehen halt, ne? Nicht so wie Shatner wahrscheinlich nicht und so, aber ich habe halt da, ich fand das mal so groß und auf der Leinwand und mit ordentlich Effekten und mit so 100 Milliarden Budget und so, und das hat mir wirklich ein bisschen auch gereicht und ich fand die Story, es war okay, war klar, aber dass das jetzt kein Meisterwerk ist, aber war auch nicht jeder Star Trek Film davor ein Meisterwerk und ich fand so als Origin Story, die uns da präsentiert wurde, die wäre, denn es ist ja im Prinzip die Origin Story in dieser Kelvin Timeline, fand ich schon geil, diesen ganzen Anfang mit George Kirk, ne, mit dem Chris Hemsworth, der noch nicht Thor war, ne, und wie das entstanden ist, wie die Mannschaft zusammengekommen ist, diese große Bedrohung und so, und das hat mich epochal schon gekriegt und so, und auch der Moment am Ende des Films, wo Spock dann auf mit dieser roten Materie auf das Schiff des Bösewichts, auf Eric Bane zufliegt und sich opfern will und die Enterprise dann so feuernd aus dem Warp kommt und so. Alles großartig. Also ich habe den einfach gut gefunden. Ich habe viel, viel Spaß damit gehabt und hatte einen tollen Kinoabend mit Freunden. Und als dann irgendwann der zweite Teil angekündigt wurde, war ja Benedict Cumberbatch so auf seinem Höhepunkt. Dann gab es ja die Diskussion, ist er Khan oder er wurde ja dann, haben sie ja so erst getan, es ist eine andere Figur und so. Und naja, auf jeden Fall ist man dann ja, war eigentlich schon, mir war es, ich wusste es vorher halt, also ich habe es halt gelesen, unspoilbar, dass es Khan ist. Als ich dann auch mit einem guten Freund da ins Kino gegangen bin, in dem Film, da waren wir, ich kann mich noch genau an diesen Tag erinnern, dass er mich abgeholt hat. Rest in Peace, Brother. Ja. Persönlicher Exkurs. Dass er mich abgeholt hat und wir da hingefahren sind, danach noch vorher irgendwie ein bisschen ein paar Colas getrunken, Kaffee getrunken haben, also wirklich so, und dann ins Kino rüber gesteppt sind und den Film geguckt haben und auch uns gut unterhalten gefühlt haben. Nicht mehr ganz so die Magie vom ersten, in Anführungszeichen Magie, aber wirklich, sag gut, Benedict Cumberbatch, es wäre besser gewesen, wenn er nicht Khan gewesen wäre, da müssen wir nicht drüber reden und so. Aber trotzdem hatte ich auch da meinen Spaß. Und dann, als dann der, wie heißt der nochmal, der dritte, jetzt habe ich vergessen, wie der dritte heißt. Naja, auf jeden Fall, ihr seht, jetzt flacht er schon ein bisschen ab. Und den habe ich zwar dann auch gesehen, das war ja 50 Jahre Star Trek 2016 und ja, der ist ein bisschen, also im Kino oder damals halt, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich nicht so überwältigt von dem Film. Der hat mir am wenigsten gefallen. Das ist auch heute noch so, dass ich ihn so am schwächsten von den dreien finde, aber ich habe heute so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht halt, ne? Und freue mich immer, Idris Elba zu sehen. Und wie gesagt, auch hier Anton Yelchin als Chekhov war toll. Ich fand auch die Darstellerin jetzt habe ich den Namen nicht auf dem Schirm. Das sieht man mir nach, weil wie gesagt, hier ist irgendwie ohne Notizen oder so. Wie ist sie denn? Das googeln wir mal kurz. So, Kelvin Timeline. Hier wird nichts geschnitten. So, Star Trek Beyond. Ja, natürlich, Star Trek Beyond. Genau, Jala hieß die Figur, ne? Sophia Botella, genau. Die hat das toll gemacht. Die war super in dieser Rolle. Die fand ich richtig, richtig gut. Also auch ihre Figur und die Darstellerin auch. Also es war richtig top. Da hätte ich mir jetzt in einem vierten Film vorstellen können, dass man Chekhov einfach nicht mehr neu besetzt, weil Anton Yelchin uns ja verlassen hat, leider. Also er ist ja tot. Und dann hätte man ihre Figur locker da als Navigator hinsetzen können und das wäre, glaube ich, echt cool gewesen im vierten Teil. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht so richtig erklärt, warum ich das so gut finde. Vielleicht, weil es halbbudgetes Action, unterhaltsames Action-Kino war und ich noch nicht so ganz von Marvel runtergeprügelt war, dass mich sowas nicht mehr casht. Irgendwie hat's mich gecasht. In erster Linie halt, wie gesagt, die Darsteller fand ich großartig. Ich habe es genossen, mal so Star Trek und so auf einer großen Leinwand auch zu sehen damals noch und auch mit einem hohen Budget. Hat sich natürlich relativiert durch New Track, wo ja im Prinzip alles so ein bisschen wie ein Kinofilm aussieht. Das kann man auch denen auch nicht vorwerfen. Also seit Anfang an war, seit Discovery rauskam, war das von Anfang an auf dem High-Peak. Also das ist, das sah einfach unfassbar gut aus und hatte schon Kinoqualitäten und so. Somit war dieser Point natürlich, ist der Point natürlich auch weg, wenn du mal nochmal einen Kinofilm machen willst. Ne? Das wird dann ein bisschen schwer sein. Also die Optik wird es nicht wahrscheinlich sein, die dann der Grund ist, warum man ins Kino geht. Ja, ja. Also, aber ich glaube, der ganz große Punkt war, es gab halt kein Star Trek im Fernsehen. Es war ja dann doch irgendwie das vertraute Thema, die Kirk-Ära. Die war noch nicht so so durchgelutscht, wie sie für mich heutzutage wirkt. Und der ganz große Reveal ist für mich diese Kelvin-Timeline, dass sie gesagt haben, das ist ein Paralleluniversum. Damit war ich sofort in Game und war sofort, ja, das ist da halt so. Ist völlig okay, dass das so ist. Das muss da so sein, das ist da halt so. Ich musste meinen inneren Wächtern-Kanon, meinen inneren Pseudo-Wächter-Kanon, Kanon-Wächter, entschuldigt bitte, es ist warm, ihr wisst, was ich meine, den musste ich nicht rauslassen. Ne, ich habe einfach gesagt, ja, das ist halt da so, ist ja eine andere Zeitlinie und so. Und vielleicht hätten sie für mich, rein für mich, das auch machen können, da wäre ich vielleicht versöhnlicher gewesen mit einigen Dingen, die später kamen, obwohl ich das, am Ende habe ich da auch meinen Frieden mit. Also, es hat bei der Kelvin-Timeline sofort hat das funktioniert. Nicht nur, weil es die Beastie Boys waren, die abgespielt wurden, allein das ist schon großartig, halt, sondern weil ich spielfreudige Darsteller gesehen habe, ein großes Abenteuer gesehen habe, High Budget, ne, und durchaus sehr, sehr unterhaltsame Filme. Ne, also, klar gibt es Dinge, die man daran hätte definitiv besser machen können. Wie gesagt, es fängt schon an, dass ich glaube, es wirklich besser gewesen wäre, wenn man Benedict Cumberbatch irgendwie, weiß ich nicht, Mie Müller genannt hätte oder so, oder ihn eine andere Figur hätte spielen lassen als den großen Ricardo Montalban so ein bisschen sein Nachfolger zu sein. Das wäre, glaube ich, wirklich besser gewesen halt. Und ja, Beyond hatte halt auch so ein bisschen das Thema, die haben das 50 Jahre Star Trek Ding, haben ja außer dem Film nicht so geritten, da gab es ja auch noch die Sache mit den Filmern, die ihre Independent-Filme da irgendwie machen oder ihre Fanfilme, und da war ja gerade, ist ja 2016 Paramount so hart gegen vorgegangen, dann sind sie alibimäßig ein bisschen zurückgerudert, weil im Fandom so viel Unmut war und die Leute halt gesagt haben, ja, dann könnt ihr euren Scheiß behalten so, und nein, wir wollen ja noch einen Kinofilm verkaufen und so halt. Ne? Deshalb, es wäre Beyond wahrscheinlich nicht gut bekommen. ist ja auch nicht so gut gelaufen bei Star Trek Beyond. Und danach Pläne für den vierten, mag er noch kommen, ich glaube es, also ging ja die letzten Jahre hin und her. So ein Abschluss, der die Kelvin-Timeline vielleicht sogar auflöst, vielleicht sogar noch mit dem, also wieder den Kreis schließt zum Beginn der Trilogie, denn immerhin ist es eine Trilogie. Wäre auch okay gewesen, auch nochmal Chris Hemsworth zu kriegen und so. Ja, aber der ist wahrscheinlich auch mittlerweile so teuer, der hätte wahrscheinlich das halbe Budget des ganzen Films aufgebraucht. Und Star Trek ist halt nun mal limitiert, was Kinoumsätze angeht. Also da hat die Kelvin-Timeline natürlich wirklich was gerissen. Ne? Also ich glaube, Star Trek Into Darkness ist der erfolgreichste Star Trek-Film. Ne? Ich glaube 400 Millionen oder so fast. Ne? Das dürfte dann so ungefähr das Maximum sein, was du mit so einem Film im Kino einspielst bei Star Trek. Es ist halt nicht Star Wars, ne? Und deshalb kannst du ja dir ja ausrechnen, wie viel Budget du ausgeben kannst. Deutlich weniger als 150 Millionen. Und da wird es dann fragwürdig. Ich glaube, da ging es doch, ging das nicht? Straft mich Lügen. Ich quatsche einfach nur so, also entschuldige mir das. War das nicht so, dass man der vierte Teil auch ein bisschen daran gescheitert ist, dass man unbedingt Hemsworth haben wollte, der aber die höchste Gage bekommen hätte und dann dafür Pine auf einen Teil seiner Gage hätte verzichten müssen, um Hemsworth zu finanzieren? Wo ich sage, wenn das so ist, kann ich Pine total verstehen. Warum sollte er auf Geld verzichten, nur damit ein anderer mehr bekommt und so? Kann man sagen, natürlich die große Ganze, eine Geschichte abzuschließen, einen Kreis zu schließen, damit Leute 8 Monate Arbeit haben, ja, gibt es sicher alles Gründe, aber ich kann ihn da schon verstehen. Vor allen Dingen, wenn du so der Hauptdarsteller, der James Kirk bist, ne, da verzichtest du nicht auf einen Teil deines Paras. Das kann ich schon ein bisschen verstehen. Ne? Also, ihr seht, so richtig, ich kann es wirklich nicht inhaltlich erklären. Es ist für mich die Spielfreude, es sind perfekt ausgesuchte Darsteller. Ich habe auch an den richtigen Stellen gelacht und an den richtigen Stellen fand ich es actionreich ernst genug. Und gerade den ersten Film aus der Kelvin-Timeline, Alter, Karl Urban, alleine Karl-Heinz Urban als Pille, allein dafür müsste man schon reingehen. Chris Pine, Ey, wirklich, seid hier Dungeons and Dragons, guckt euch den Dungeons and Dragons Film von 2023 an, Ehre unter Dieben, ganz groß. Im Kino kein Riesenerfolg, aber danach so ein Kultfilm geworden oder so ein großer Hit im Stream quasi. Meine Hoffnung jetzt für den Mutu-Kinofilm. Übrigens, genau das ist es da. Ich glaub, also allein diese Besetzung ist wirklich übel. Das ist wirklich unfassbar. Zachary Quinto, hier Zoe Salander, Karl Urban, Anton Yelchin, John Cho. Fantastisch, wirklich. Simon Pegg nicht vergessen, großartig. Also diese ganze Besetzung ist, also ich würde glaube ich auch nur so einen Film mir ansehen, wo nur diese Besetzung irgendwie, aber es müsste dann ein gutes Drehbuch sein, in einem Raum sitzt und einfach miteinander spielt. Also, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, ein Schauspiel. Aber es müsste dann ein gutes Drehbuch sein, weil dann kann man ja nicht sich mit Action und Effekten drüber Wasser halten. Ach ja. Ja, das ist es. Ihr seht, inhaltlich kann ich es nicht ganz erklären. Es hat mich einfach zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten getroffen. Und ich habe halt so einen kleinen Softspot daraus. Und da es halt die Kelvin-Timeline ihre eigene Zeit ist, ist das für mich völlig okay, dass die da alles so machen, wie sie wollen. Und dass es alles da irgendwie zum Teil anders ist oder neuer oder moderner aussieht. Wie hat man sich damals noch darüber aufgeregt, wenn wir gewusst hätten, was noch kommt? Ne? Aber ich will auch nicht alles schlecht reden. Also, nee, ja, ich will es überhaupt nicht schlecht reden. Ich meine ganz ehrlich, was danach kam, ich habe es ja auch schon für mich tausendmal erzählt. Bei Picard bin ich, dritte Staffel ist für mich okay, ist echt okay. Star Trek Strange New Worlds mag ich. Ich mag Starfleet Academy, ne? Erste Staffel, freue mich auf die zweite. Hoffe, sie wird nicht abgeschrieben. Ich habe immer noch Angst so ein bisschen. Ne? Lower Decks ist großartig. Ich fand Prodigy auch gut, obwohl ich ehrlich gesagt habe, leider die zweite Staffel nicht gesehen habe, muss ich leider sagen. Ich habe die erste Staffel gesehen, war gut unterhalten, habe aber ehrlich gesagt trotzdem bis jetzt keine Motivation gefunden, mir die zweite Staffel anzusehen. Also, naja, somit, wenn man also rückblickend drauf guckt, ist doch eigentlich viel mehr Gutes da. Ja, also für mich, ja. Ja, oh, es ist mir warm, Leute. Es ist mir echt warm. Ja, euch wahrscheinlich auch. Jetzt bin ich auch fertig damit. Ich glaube, will euch jetzt auch nicht zu sehr. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten und wünsche euch noch was, einen schönen Tag. Ich hoffe, in der nächsten Woche wird es etwas kühler für uns. Und dann in dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.